Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ich würde heute gern mit dir ein brandaktuelles Thema diskutieren, nämlich die Neujustierung des europäischen oder europäischen Haushaltsregeln. Und ich glaube, das Thema ist nicht so trocken, wie es sich auf den ersten Blick anhört, wenn man das in einen etwas breiteren Kontext stellt. Und das würde ich gerne mal tun. Deswegen erlaubst du mir ausnahmsweise mal eine etwas längere Einführung.
Ausnahmsweise,
ja. Also es waren, du bist ja auch Wirtschaftshistoriker, deswegen wirst du mir zustimmen, es waren stets gesamtwirtschaftliche Krisen und neue wirtschaftspolitische Herausforderungen, die dann auch in unserer Disziplin der Ökonomie zu, ja, wie es so schön heißt, paradigmatischen Umbrüchen führte in der Wirtschaftstheorie, in der Wirtschaftspolitik. Und es könnte durchaus sein, dass wir gegenwärtig wiederum so an einem Umbruchzeitpunkt sind, wo alte etablierte Regeln, sagen wir mal, ihre Sinnhaftigkeit verloren haben. Aber lass mich ganz kurz einen kleinen Rückblick machen. Die dem Börsenkrach von 1929 folgende Weltwirtschaftskrise brachte das damals dominierende, ja, marktliberale Paradigma zum Wanken. Friedrich Hayek, das war damals der intellektuelle Führer dieses Denkens, empfahl Sparen und Lohnkürzung als Antwort auf die Krise. Und sein Gegenspieler Keynes widersprach fundamental und empfahl das genaue Gegenteil, nämlich Steuersenkungen, schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme, keine Lohnkürzungen, die Ausbau sozialstaatlicher Leistungen. Ja, es setzte sich Keynes durch und die Welt wurde weniger neoliberal und dafür keynesianischer. Das keynesianische Paradigma scheiterte dann nicht nur bei uns, bei der Bekämpfung angebotsseitiger Schocks durch die Ölkrise der 70er Jahre. Die Reaktion der Wissenschaft und der Politik war darauf, das Umschwenken zum neoliberalen Paradigma der Chicagoer Schule der Angebots- und Theorie und Angebotspolitik. Die wiederum ist dann in der Finanzkrise von 2008 und 2009 gescheitert und meines Erachtens unvergessen waren die Worte des damals legendären und von Finanzmarktakteuren bewunderten Chef des FED, nämlich Alan Greenspan, der schlicht sagte, die Theorien, auf denen wir unsere Entscheidungen gefällt haben, haben definitiv nichts getaucht. Dann kam es wieder zu einem Wechsel, aber gegenwärtig sind wir in einer Situation, in der wir kein durchgängiges Paradigma haben. Aber trotzdem glaube ich, dieser Hintergrund ist schon ganz wichtig, wenn wir das Thema diskutieren, was wir uns vorgenommen haben. Am vergangenen Wochenende haben sich die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU-Staaten in Santiago de Compostela in Spanien getroffen. Einziges Thema dieser Sitzung war eine große Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, der 2020 ausgesetzt wurde und ab 2024 wieder gegebenenfalls in modifizierter Form eingesetzt werden sollte. Und hier gibt es zwei Lager. Da sind einmal die Vertreter der romanischen Staaten, Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland, die also im Interesse einer Investitionsoffensive zur Modernisierung ihrer Länder für eine Überwindung der alten starren Regeln, die kennen wir, 3%, 60%, sich stark machen. Und auf der anderen Seite stehen die nordischen Staaten, angeführt von Deutschland, unter anderem Österreich und Niederlande, die eine Revitalisierung der alten Regeln haben wollen. Und deswegen meine Frage, ich glaube, die Zeiten haben sich geändert, auch geopolitisch. Das Zeitalter der Globalisierung ist nicht zu Ende, aber es sind Brüche darin. Und viele Wahrheiten, die in der Vergangenheit galten, gelten nicht mehr. Und deswegen, welchen Weg siehst du für die mittel- und langfristige, erfolgversprechende Überwindung der aktuellen wirtschaftlichen Krisen, den romanischen Weg oder den nordischen Weg?
Um das zu beantworten, Bert, muss man noch eine qualitativ wirklich grundlegende Veränderung mit erwähnen. Und das ist das Ziel der Klimaneutralität 2045.
Das gehört zu den geänderten Rahmenbedingungen.
Ja,
nicht nur die Globalisierung so wächst, sondern auch ein neues Zentralziel, was wir uns
also
auf die Fahnen geschrieben haben.
Wir hatten noch nie in der Wirtschaftspolitik einen Strukturwandel per Termin zu organisieren. Das muss man sich immer wieder sehr deutlich machen.
Jetzt wird er gemacht.
Jetzt müssen wir sozusagen, ob das nun 2050 ist, das konkrete Jahr ist jetzt nochmal nachrangig, aber es hat ja auch bei uns durch das Klimagesetz und durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts im März 21 eine entsprechende Weihe erfahren. Das heißt, es gibt diese Festlegung und das muss erreicht werden oder soll erreicht werden. Und dabei gibt es eine neue Aufgabenverteilung von Staat und Privat. Und das ist auch ein Teil dieser veränderten Gesamtlage, die du eingangs benannt hast, die ja dann auch dazu führt, dass man Überlegungen anstellt, wie man eigentlich damit umzugehen hat. Die isolierte Betrachtung in der Finanzpolitik über Fiskalregeln,
wird dem nicht
wie soll ich
gerecht.
Sagen, kann das ja nicht ausblenden.
Wird dem
und
nicht gerecht.
Eigentlich hat auch das Bundesfinanzministerium das nicht ausgeblendet, denn es hat in einem Non-Paper, das haben wir auch mal schon, glaube ich, hier unseren Lesern erwähnt, es war, glaube ich, nur ein 2 oder 3 Seiten, habt ihr noch irgendwo liegen, im dicken Stapel, angeregt, man könnte auch dem Gedanken der Transformation fiskalpolitisch Rechnung tragen, indem man eine Investitionsausnahme von diesen Fiskalregeln vornimmt. Das wäre ja zumindest mal eine Diskussion, die man noch weiter führen könnte. Ansonsten, am Ende des Tages, meine Deutung ist das, was die da in Santiago de Compostela diskutiert haben, ich sag mal, eine Spitzfindigkeit darüber, wie man zu hohe Schulden, zu hoch gemessen an den 60%, die wissen wir alle aus der historischen Situation des Jahres, Anfang der 90er Jahre, als der Maastrichter Vertrag abgeschlossen wurde, kam, wie man da wieder runterkommt und mit welchen Schritten und wie stark man das macht und wie man das konditioniert. Im Kern, würde ich mal sagen, ist der Unterschied dabei relativ überschaubar. Die eigentliche Unangemessenheit, das deutest du ja mit deiner Frage an, liegt für mich darin, dass keiner so richtig eine Antwort darauf geben will, wie diese Transformation, die eine erhebliche staatliche Verantwortung nicht nur in der Regulatorik, sondern auch in den Investitionsausgaben erfordert, wie das eigentlich dazu passt. Man könnte zuspitzen sagen, es gibt eine Spannung zwischen der Verfassungsregel für die Schulden in Deutschland und der Verfassungsregel des Klima oder der fast verfassungsmäßigen Wertigkeit des Klimagesetzes, nämlich das zu erreichen. Und die Antwort, die ich dann immer höre, ob das nun in bestimmten politischen Lagern dies und rechts seit so sonst wo ist, dann müssen wir mehr privates Kapital mobilisieren. Das ist ja immer sehr schön, aber privates Kapital für öffentliche Güter geht nicht ohne einen Schutzschirm, eine Abfederung, eine Haftung des Staates. Also er kommt ja nicht raus. Öffentliche Güter bleiben öffentliche Güter. Das klingt zwar sehr banal. Und deswegen die lange Antwort auf deine sehr spezifische Frage. Ja, das glaube ich, passt nicht. Ich glaube, es wird auch nicht zusammengedacht. Es wird ignoriert, dass wir diese Sondersituation haben, einen Strukturwandel per Termin zu organisieren.
Ja, und es kommt natürlich hinzu, hier wird ja unterstellt, ich sag mal jetzt bei den Traditionalisten, dass die Sinnhaftigkeit eines Projektes von der Finanzierung abhängt. Und das kann doch wohl eigentlich nicht sein. Das heißt, ein Projekt muss doch unter den Kategorien der Zukunftswirksamkeit diskutiert werden. Und diese Dimension fehlt meines Erachtens völlig in der aktuellen Auseinandersetzung.
Ja, das würde man ja durch eine Art Investitionsklausel oder wie immer man das formuliert, wie gesagt, selbst in dem Non-Paper des Bundesfinanzministeriums enthalten, ja auch hinbekommen. Aber das Spannende ist ja eigentlich, dass darüber im Kern nicht wirklich diskutiert
Leider.
Wird. Ich meine, du siehst es ja auch bei uns in Deutschland, da gibt es so einen Hort von Schuldenbremsen-Fetischisten.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
die sagen, die geben alle Möglichkeiten her. Ja klar, gibt es alle Möglichkeiten her. Wenn man sie faktisch ignoriert, wie der Bundesfinanzminister durch Sondervermögen und alles Mögliche, kann ich was machen. Ich kann auch basteln an der Konjunkturbereinigung. Ja, die kann ich so lange basteln, bis ich 25 Milliarden Schulden zusammen aufnehmen kann. Ist das der Sinn und Zweck der Veranstaltung? War das so gedacht? Oder muss man nicht ernsthaft fragen, ob diese Schuldenregel eigentlich noch ihren Sinn hat? Also das ist sozusagen die eine Perspektive. Und das andere, was ja in diesem Konflikt im Grunde ja zwischen Lindner und Bruno Le Maire, seinem französischen Amtskollegen, da zum Ausdruck kommt, ist ja auch eine etwas andere wirtschaftliche Performance dieser beiden Länder. Ich meine, ja, das wird in Deutschland
Frankreich
ignoriert.
Frankreich geht's gut, Deutschland geht's schlecht.
So, also geht uns jetzt nicht richtig Salopp schlecht,
formuliert.
Aber im Kern ist es so. Und man stellt doch fest, dass die von Macron 2017 mit seinem ersten Amtsantritt eingeleiteten Reformen zunehmend wirken. Man sieht es in den Investitionen. Man sieht es in der Bewertung des Standortes, man sieht es auch in der immer noch zwar hohen, aber geringer gewordenen Steuerlast, auch das muss man ja erwähnen, das wird hier gelegentlich auch bei uns ignoriert. Die Unternehmenssteuer ist von 33% auf 25% abgesenkt worden, immerhin eine Entlastung von 11 Milliarden. Unser Wachstumschancengesetz bewegt sich gerade mal bei 7. Ja? Mhm. Und übrigens, das muss ich in Klammern nochmal sagen, in dem Deutschlandpakt von Scholz dann zu sagen 32 Milliarden, also das ist natürlich schon eine unverschämte Augenwischerei. Denn der hatte einfach aufaddiert, was bis in der gesamten Legislatur jedes Jahr durch dieses Gesetz zustande kommt. Das ist natürlich nicht fair, sondern es ist eine jährliche Entlastung von etwa gut sechs Milliarden. Dabei bleibt es auch, da kommt nichts hinzu. Und wir springen einfach zu kurz. Wir springen reformpolitisch zu kurz. Wir im Arbeitsmarkt machen wir ständig irgendwelche Gesetze von Herrn Heil, die auch mit dieser Welt nicht mehr allzu viel zu tun haben, jedenfalls nicht mit dem Wandel der Arbeitswelt. Da war das unter anderem Andrea Nahles deutlich offener. Und auf der anderen Seite ignorieren wir, dass andere besser geworden sind und sich anstrengen. Auch der Pragmatismus der Franzosen beim Thema Energie. Was haben sich bei uns alle gefreut, als von den Atomkraftwerken 25 nicht liefen? Ja, ist es ja nicht schön. Aber wir sind doch alle froh, wenn die wieder laufen, weil wir den Strom importieren können und weil er natürlich den Strommix auch auf seinen CO2-Fußabdruck deutlich reduziert. Und wir leisten uns in allen Stellen, und da knüpfe ich nochmal an, was wir letzte Woche gesagt haben mit den Blockaden, diese alten ideologischen Schienen. Und das kannst du so durchdeklinieren. Und im Grunde ist doch deine Frage, was ist denn die angemessene wirtschaftspolitische Überschrift oder theoretisch oder konzeptionelle Überschrift. Ja. Ja, und eigentlich ist es eine Angebotsseite, denn wir wollen Investitionen in Gang setzen. Wir wollen die Nachfrage.
Wie fördere ich das Wachstum in alternden Gesellschaften?
So, ja, und wie organisiere ich diese Dekarbonisierungsinvestitionen, die ja nicht immer per se gewollt sind. Ich muss auch Leitmärkte in Gang setzen. Also ich muss angebots- und nachfragepolitisch hantieren. Das macht die Sache schon wieder unübersichtlich. Und ich muss endlich mal eine Antwort darauf finden, welche Verfassungsnormen denn im Verhältnis zur anderen steht, also Schuldenbremse zum Klimagesetz.
Ja, gut, aber die Notwendigkeit zu erkennen ist immer weniger ausgeprägt als die Notwendigkeit zu entscheiden und zu handeln. Das heißt, siehst du eine realpolitische Möglichkeit, aus diesem Dilemma rauszukommen?
Also wenn
Weil ja auch die Regierung sagt, wir werden wieder die alten Regeln in Kraft setzen auf Druck von Lindner. Mhm. Und noch einmal, die Sinnhaftigkeit eines Projektes, einer Maßnahme hängt erst in zweiter Linie von der Art der Finanzierung ab, sondern in erster Linie vom Inhalt der Maßnahme.
Ja.
Und das ist das, was mich bedrückt, dass diese Frage gar nicht diskutiert wird. Man macht die Sinnhaftigkeit einer Maßnahme an der Finanzierung fest.
So hat das völlig recht, aber es ist, wird dann wieder auch nicht gefragt, wenn bei der einen Seite die Finanzierung zum Problem macht, wird es bei der anderen ignoriert. Also wenn gesagt wird, sage ich mal, Brückensturmpreis, geht alles nicht und dann regen sich irgendwelche Leute auf, die sonst die noch nie im Unternehmen waren. Und zum anderen wird aber gesagt, die Stromsteuer, bin ich sehr dafür, aufs europäische Niveau abzusenken, nur das kostet auch jährlich 7 Milliarden. Mhm. Wo sollen die denn auf einmal herkommen? Also da wird dann nicht nach der Finanzierung gefragt. Das Argument, was du zu Recht als fragwürdig, wird auch noch asymmetrisch angewendet. Wenn man wenigstens konsistent wäre, würde man alles nach der Finanzierung beantworten. Das tut man aber auch nicht. Die Dinge passen einfach nicht zusammen. Und das ist ja vielleicht noch ein Thema, das wir noch, wenn du sagst, den Kontext eingangs sehr weit gezogen, wenn wir noch mal einen anderen Akteur mit hineinnehmen, nämlich die Geldpolitik. Mhm. Wir fahren im Grunde jetzt die Finanzpolitik, sagen wir im Sinne von Lindner, auf Restriktionskurs. Mhm. Gleichzeitig hat die Notenbank den Zins auf 4,5%
erhöht.
Angehoben. Ob das das Ende der Fahnenstange ist, ich würde es vermuten.
Bis auf Weiteres schätze ich mal, weil doch die rezessiven Tendenzen unüberschaubar sind.
Aber da bist du doch genau bei dem entscheidenden Punkt. Wie passt eigentlich dieser Makro-Policy-Mix zur Konjunktur- und Wachstumslage? Ja. Nun wollen wir ja nicht groß über Konjunktur reden, wir haben eigentlich ein Wachstumsproblem. Aber selbst dafür ist ja die Frage zu stellen, welchen Finanzierungsdruck ich auf die Investitionen setze. A, über die Geldpolitik und B, über das, was der Staat auch noch dazu macht. Also eigentlich passt doch dieser Policy-Mix auch nicht zu dem, was wir da vorhaben, oder?
Nein, das ist völlig richtig. Das ist ja eine verquere Situation. Und ich sehe jetzt also Herrn Lindner weniger beweglich als die anderen Parteien. Er hat sich da in eine, sagen wir mal, Falle selbst eingeschlossen. Und ich weiß nicht, wie er da rauskommen will.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch nicht so, dass ansonsten, wir hatten ja verschiedentlich auch schon mal über diese Subventionen für Intel in Magdeburg oder für TSMC in Dresden gesprochen. Das kann man links und rechts rumwenden. Ich will nur sagen, wenn man auf der einen Seite das Geld so positioniert für einzelne Unternehmen, aber gleichzeitig nicht bereit ist, das, was man immer wieder betont, allgemeine Standortbedingungen zu entwickeln, dann, glaube ich, passt das auch nicht zusammen. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, es war ja gestern der Monatsbericht der Bundesbank für den September vorgelegt worden. Da wird dann beim Wirtschaftsstandort so getan, ja, wir sind noch mit der preislichen Wettbewerbsfähigkeit
nicht alles so weit in Ordnung. Und ist ein bisschen
also ich meine, wenn man sich mal internationale Standortindikatoren anschaut, dann zeigen die doch zwei Dinge. Erstens, wir sind unverändert schlecht bei den Kostenseiten. Also alles, was die Standortkosten angeht, sind wir schlechter als alle anderen. Und zweitens, wir haben nicht mehr wie früher die Möglichkeit, es durch bessere Bewertung an anderen Elementen, Infrastruktur, Verlässlichkeit der Verwaltung, Schnelligkeit der Verwaltung und so weiter, Verfügbarkeit von Fachkräften zu kompensieren. Das muss man doch auch mal sehen. Also ich frage mich, wie man so einen Beitrag schreiben kann. Da sind ein paar interessante Themen drin. Aber daraus dann abzuleiten in einem Halbseiter, es gäbe keine Deindustrialisierungsgefahr, wo man sich ja mal anschauen muss, was faktisch passiert.
Wie der Industriesektor geschrumpft ist.
Und dass dann auch viele Dinge jetzt passieren, die wir ja auch, das müsste man wenigstens mal schreiben, mit der Amtlichen Statistik gar nicht erkennen. Diese Befragung haben sie nicht gemacht. Also da wird auch so, es kommt so eine Gesamtmelange von Entwarnung zusammen, die ehrlich gesagt auch nicht passt. Und ich würde allen empfehlen, das Augenmerk mehr auf Frankreich zu richten. Denn am Ende muss Europa durch Frankreich und Deutschland bewegt werden. Und dass der Macron hier doch Erfolge erzielt, haben wir ihm ja lange nicht zugetraut. Wie ist der von der Merkel behandelt worden? Immer so, wenn der was hatte, wollte. So mit ausgestrecktem Arm, bleibt mir vom Hals, weil sie selbst nie was tun wollte. Und jetzt stellen wir fest, wir sind ein Stück zurückgefallen, relativ.
Ja. Das ist richtig, da sind wir uns also völlig einig in der Analyse, auch in der Problembeschreibung. Aber wie kommt man denn jetzt raus? Das heißt also, ab nächsten Jahr sollen ja wieder diese Schuldenbremse gelten.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Siehst du da irgendwie so ein workable compromise oder sei es nur verbaler Natur? Nämlich, wenn nichts geschieht, dann tritt ja wieder die alte Regel in Kraft, die dann natürlich wieder missachtet wird.
Also das
und damit
auch,
verbinden sie, na, verliert sie natürlich jegliche Bindungskraft.
Ja, also ich glaube schon, dass es zu einem Kompromiss noch im Laufe des Jahres kommt. Der Zeitdruck ist einfach da und es ist, wie du sagst, wenn ja nichts passiert, würde ja nach der Festlegung die alte Regel wieder gelten.
Ja.
Und ich glaube, es gibt auch so ein paar Grundlinien. Die eine ist, keiner stellt die 60 und die 3% in Frage, weil einmal etabliert, da geht keiner ran. Die eigentliche Frage, ich hatte es eingangs angedeutet, ist, wie geht man im Grunde mit einem zu hohen Schuldenstand über 60% um? In welchem Zeitraum soll der zurück? Also sollte er nach der alten 20. Regel ein Zwanzigstel pro Jahr über 20 Jahre zurückgebaut werden? Oder soll im Laufe von 4 Jahren, das ist ja auch eine Diskussion, der Trend in der Entwicklung der Schuldenquote gedreht werden? Da, wenn man sich anschaut, wie träge Schuldenquoten sind, da muss ja von beiden Seiten gearbeitet werden. Ich brauche stärkeres
Wachstum.
Richtig,
weil ja auch die Zinsänderung sich ja erst langsam durchwächst.
Genau, ne? Das spricht ja auch noch, ist ja ein zusätzlicher Druck, der da in das System hineinkommt. Also mit solchen Lösungen, glaube ich, wird man sich am Ende zusammenfinden können. Dass man Flexibilität braucht, das, denke ich, würden die meisten europäischen Staaten und Finanzminister auch akzeptieren. denn die Aufgaben sind zu hoch. Ob das in Deutschland der Fall ist, habe ich eher meine Zweifel.
Richtig, aber das ist natürlich, sagen wir mal, keine befriedigende Antwort. Das ist natürlich keine wirklich überzeugende Antwort. Also für mich sehe, aber da wird es leider nicht zu kommen, sich von diesen Regeln zu lösen. Aber das hast du richtig gesagt, da kann man sich nicht von binden. Sie sind zwar falsch meines Erachtens, aber sie sind alt. Und alte Regeln überwindet man relativ selten. Deswegen fürchte ich, es wird irgendwie sowas wieder in Kraft gesetzt werden, aber das Durchwursteln geht weiter.
Ja, es gibt ja diesen schönen Satz nicht, das Argument, es war immer schon so, ist kein gutes Argument, aber ein starkes Argument. Ja. Weil es einfach aus Gewöhnung und irgendwo so ein Konsens mit der Vergangenheit noch zum Ausdruck bringt, aber nicht wirklich den Pfad trotzdem nach vorne öffnet. Deswegen, ich glaube, es wird so ein eher ein Durchwursteln sein. Es wird um die Frage gehen, wie man Schuldenquoten entwickelt. Die Frage ist ja, was braucht man eigentlich auf der europäischen Ebene? Es bleibt ja natürlich so, dass in der Währungsunion ein Bedarf an Fiskalregeln da ist. Denn wenn ich eine vereinheitlichte Geldpolitik, aber national souveräne Finanzpolitik habe, muss ich mich dem irgendwie stellen. Aber im Grunde haben wir doch auch gesehen, Bert, dass die Länder dann den Weg gehen, wenn sie gute Reformen machen, wenn sie am Arbeitsmarkt Beschäftigung erhöhen, wenn die über die Beschäftigungsintensität mehr Einkommen auf den Staat verfügbar
dann
ist.
Dann erfüllen sich die Regeln, auch man nähert man sich ihnen von selbst.
Ja.
Ne? Man nähert sich ihnen von selbst, aber ich finde es schade, und da sind wir wahrscheinlich einiger Ansicht, man hinterfragt nicht die Sinnhaftigkeit dieser Regeln.
Ja, und ich finde nochmal deinen Punkt zu sagen, alles von der Finanzierung her zu bewerten, was inhaltlich zu bewerten ist, das ist, glaube ich, eine sehr schöne Zuspitzung, wo wir im Augenblick angekommen sind bei der Debatte.
Und du siehst keinen Ausweg?
Ehrlich gesagt nicht, weil es geht ja so weit, dass diejenigen, die irgendwas vorschlagen, die Inkonsistenz ihres eigenen Vorschlags schon nicht mehr sehen. Also da werden große Steuersenkungen vorgeschlagen, gleich wird gesagt, die Schuldenbremse gilt. Ich habe noch nie eine Antwort gefunden, und die muss politisch gegeben werden, die kann nicht ökonomisch gegeben werden. Wo soll denn die Kürzung auf der Ausgabenseite stattfinden? Wo soll denn die Vorfinanzierung organisiert werden? Im Staatshaushalt, ich kann mir ja alle möglichen Haushaltsposten denken, aber das ist doch keine Aufgabe des Ökonomen, das sind Werturteile. Ob ich im Bereich der sozialen Sicherung irgendwas mobilisiere, das kann man alles versuchen. Aber ob dann man müsste ja am Ende, wenn man noch die Verteidigungsausgaben hinzu mit 60 Milliarden dauerhaft auf der Ausgabenseite einsparen, das möchte ich aber mal sehen. Also insofern frage ich mich, ob wir nicht das auch ändern müssen, auch eine Art Steuersenkung, die angebotsseitig wirkt, also die an die Investitionen stärkt, auch unter einer möglichen neuen Investitionsklausel sowohl auf europäischer Ebene als auch in der Schuldenbremse herauszunehmen. Eine Diskussion über diese Regeln muss stattfinden. Das bleibt wir haben uns da jetzt, glaube ich, ein bisschen festgeschraubt an dem Thema. Wir versprechen den Lesern, das nächste Mal was Lustiges, aber es ist einfach so, und es bestimmt ja die gesamte politische Landschaft in Deutschland, in Europa, und es behindert ja auch das, was eigentlich Not tut und was auch in den Analysen zu Frankreich gesehen wird, dass wir mit Frankreich nicht mehr zusammenarbeiten. Richtig, es gibt keine gemeinsame finanzpolitische, das war immer schwierig, das ist ja gar keine Frage, aber das, was
das
da jetzt
war aber immer der Deal in den letzten Jahren, dass man Deutschland und Frankreich zusammengeht, man rauft sich zusammen. Ja. Aber das sehe ich nicht. Ich fürchte sogar, dass wir in die schlechteste aller Welt kommen. Wir werden die, sagen wir mal, alten Schuldenquoten restituieren, aber augenzwinkern sagen, ihr könnt alle davon abweichen. Und das ist meines Erachtens eine Delegitimation.
Ja, es ist die Frage, wie das mit dem Abweichen formuliert oder ob man sagt, ihr müsst aber wieder runter, und die Art und Weise des Herunterkommens von einer über 60% liegen wird in einen längeren Pfad hineingepackt. Es ist ja auch bei uns so, dass wir, wenn wir die Defizitsituation von 1,5% hätten, also ein Defizit pro Jahr, also ein fast das Fünffache des Zulässigen, kommst du auch Anfang der 30er Jahre wieder auf knapp 60% der Schuldenstandsquote, weil die ökonomische Dynamik natürlich dann auch reagiert. Und es wird ja immer so getan, das finde ich übrigens auch noch ganz erstaunlich, als würden solche Investitionen über Steuersenkungen, als wäre das sozusagen neutral. Dann können wir es ja auch lassen, dann ist ja egal, was wir machen. Ja, also als würde das gar nicht wirken, und da wissen wir nicht und so. Ja, also ich meine, wir wissen doch schon, dass eine verbesserte Standortsituation in der Breite, eine verlässliche Perspektive über die Energiekosten, übrigens auch so ein Thema, was in dem Bundesbank-Monatsberichtartikel völlig fehlt, wenn man über die Energiekosten spricht. Natürlich habe ich im Augenblick Situationen, wo Unternehmen Stromkosten haben, sag ich mal, von 12 Cent Kilowattstunden. Mhm. Und die hatten vor der Pandemie vielleicht 10 oder 9. Das ist ja jetzt nicht der allzu groß. Es ist schon 20%, aber da kann man eigentlich mit umgehen. Der Punkt ist aber, dass die sagen, wir brauchen Verlässlichkeit. Mhm. Wir brauchen Verlässlichkeit über die Entwicklung dieser Stromkosten, damit dieser Standort hier weiterhin für uns relevant bleibt. Und das geht unter in der Debatte, auch um den Brückenstrompreis oder um die Frage der Stromsteuer und der Netzentgelte. Darum geht es. Deswegen muss da auch schnell gehandelt werden. Was im Augenblick ja passiert ist, dass weil alle sich festhaken, nichts passiert und dann erhöhen wir noch den Attentismus der Investoren. Das ist das Schlimmste, was wir machen können.
Ja, da sind wir kräftig dabei und ich teile in ausnahmsweise, nicht ausnahmsweise, in diesem Falle nicht, die hoffnungsfrohe Erwartung der Bundesbank, dass sich das alles perspektivisch in Friede, Freundschaft, Eierkuchen auflösen wird. Das heißt, wir liegen gegenwärtig bei einem Potenzialwachstum von 0,5%. Wir haben schon einen deutlichen Verlust gehabt. Ich weiß nicht, wie wir davon raussehen, gerade wenn wir dann noch die altetablierten Regeln der Schuldenbremse einführen werden. Das heißt also, ich bin nicht konzeptlos, aber ratlos.
Ja, dem ist eigentlich fast nichts hinzuzusetzen, Bert.
Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.